was hat denn genau DeepSeek besser gemacht? Die sind effizienter. Und wer ist dafür bekannt, effizienter wie alle anderen auf dieser Erde zu sein? Das sind die Deutschen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, hey, das ist unsere Zeit. Und jeder sagt ja, man braucht keine KI mehr bauen. Dann sage ich, ja, man braucht keine auf Social Media trainierte Daten mehr. Ja. Also, das können die anderen noch, kaufen doch die Modelle ein. Aber was wir können, ist verdammt effiziente Dinge tun. Und da geht es vor allem um physikalische KIs. Für die Neuen, die noch beginnen wollen, fokussiert euch auf Physical AI und fokussiert euch darum, die Modelle zu verändern, zu verbessern und diesen Bereich für uns zu gewinnen, weil ich glaube, der wird der größte der Welt sein.
Herzlich willkommen beim Podcast Digitale VorreiterInnen. Mein Name ist Christoph Bursek und das hier ist der Podcast für dich zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wir sitzen heute auf dem OMR Festival 2025 im wunderschönen Hamburg und hier vor meiner Kabine fahren die ganze Zeit so ziemlich coole Roboter lang und die gehören einer Firma. Die Firma heißt Neura Robotics. Dazu gibt es auch einen Gründer und CEO und der heißt David Dreger und der sitzt jetzt auch noch bei mir und ich habe wahnsinnig viele Fragen, denn ich habe Unfassbares über diese Firma gehört, über die schiere Wachstumsgröße, die da gerade passiert. Und dazu wird David uns ein bisschen was erzählen. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Ich freue mich unglaublich, hier dabei zu sein.
Das, wir haben noch nie was anderes gehört, dass die Leute sich nicht freuen, aber das ist natürlich sehr schön. Ich habe in der Vorbereitung bin ich erstmal auf dein LinkedIn-Profil gegangen und da habe ich gesehen, 38.000 Followers. Und da habe ich gesehen, ach, du stellst ja Roboter her. Also erstmal naheliegende Frage, wie viele deiner Follower sind Roboter?
Null, okay, alles genau. Klar. Tatsächlich auch noch keine Accounts für die erstellt, ja. Aber es ist aber wahrscheinlich das nächste Ding, ja.
Aber das, ne, das zeigt irgendwie das, was du machst, da ist irgendwie wahnsinnig viel Interesse dran und viele Leute folgen dir sehr, sehr gerne. Was macht Neura Robotics und wie groß seid ihr gerade?
Genau, Neura Robotics.
danke, aber jetzt sage ich Neura, nicht Neura.
Nee, alles gut, beides ist korrekt. Also das eine ist Englisch, das andere ist Deutsch. Neura Robotics habe ich gegründet, um Roboter kognitiv zu machen. Das heißt, Robotern das Hören, das Sehen, das Fühlen beizubringen. Also vor allem erstmal die Sensorik einzubinden, plus die Fähigkeiten dann dahinter zu bringen. Das heißt, neuronale Netze auf verschiedenen Ebenen aufzuteilen, somit physische künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Das ist mit das Hauptziel. Und in welchen Bereichen? Erstmal natürlich der Bereich der Industrierobotik, ganz einfach, low-hanging fruits, es gibt einen Markt, wir können heute schon Umsätze zeigen und weil wir sind in Deutschland, wir dürfen nicht einfach nur auf Visionen bauen und das andere ist natürlich dann auch bis in den Haushalt. Was wir jetzt hier draußen sehen, sind zum Beispiel die ersten Haushaltsroboter der Welt und da geht es halt darum, auch dort der First Mover zu sein.
Du hast die Firma, glaube ich, 2019 gegründet. Das ist noch nicht so lange her. Und schon 2019 gab es ja Industrieroboter.
Genau.
Und ich habe mal eine Folge gehabt mit zwei Experten zum Thema Robotics. Und die meinten, du Christoph, irgendwie pro Jahr werden in Deutschland nur ein paar zigtausend Industrieroboter irgendwie installiert.
Genau.
Und das Problem ist eher, die so einzusetzen, dass sie auch wirklich helfen können. Dass es also gar nicht so einfach ist, dass man sagt, ach, hätte ich bloß mehr Roboter. Sondern da, gerade wenn es mit Menschen zusammenarbeiten und so weiter, gibt es wahnsinnig viele Herausforderungen. Und die waren noch so ein bisschen zurückhaltend, dass sich das in naher Zukunft ändert. Wie schafft man denn in so einem Markt trotzdem irgendwie zu sagen, man baut eine Firma und kriegt anscheinend so viel Traktion hin wie ihr gerade?
Ja. Also indem man einfach tut. Also auf niemand hört. Ne? Ja. Also in diesem Bereich. Ab und zu sollte man schon hören, aber ich glaube, in diesem Fall war es, glaube ich, richtig, auf niemand zu hören. Wir haben sehr viel Kritik am Anfang bekommen, vor allem, weil wir natürlich den Roboter wieder von Scratch gebaut haben. Das heißt, wir haben wirklich von der Sensorik, eigene Sensorik entwickelt, zu wirklich der kompletten neuen Hardware-Architektur, die ganze, also Software von Scratch nochmal neu geschrieben, die ganze KI dazu angepasst und den Computer und verschiedenen Stellen aufgeteilt. Ich glaube, dass es notwendig war. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Bis heute war es nun mal so, dass die Robotik limitiert war. Deswegen auch der Markt war nicht groß. Es werden so 500.000, 600.000 Roboter im Jahr verkauft. Mhm. Alle Hersteller zusammen. Mhm. Ist nicht viel, hauptsächlich Automotive und so weiter, das ist der größte Abnehmer. Und wenn man diesen Bereich anschaut, war es ja immer so aufgeteilt, dass der Roboter eigentlich nur ein Stück Metall mit Motoren war und die Peripherie drumherum gebaut wurde. Dann gab es diese Menschen, die sich Integratoren nennen. Die haben geteacht, die haben das Ganze sozusagen programmiert, sag mal auf einfacher Sprache. Das war super limitiert. Deswegen ist der Markt ja auch nicht größer geworden, weil diese Menschen auch limitiert sind. Sehr wenige davon. Und meine Idee war, genau das zu verändern. In erstmal in dem Markt, wo jeder versteht, warum Robotik Sinn macht. Und zwar habe ich dann einfach einen Roboterarm gebaut und alles integriert.
Was heißt ich? Hast du irgendwie einen Technik-Background?
Genau, ich selber habe nur eine Ausbildung. Also ich bin ausgebildeter Modellbauer. Also eigentlich Konstrukteur und Modell. Also ich habe dort mich dann fortgebildet zum Konstrukteur.
Hast du früher als Kind gerne den Graupner-Katalog liegen haben?
Genau, also das ganz Witzige daran ist, dass ich dachte, dass ich da Modellautos, Modellbahnen, was auch immer baue. Ja. In Wirklichkeit war es Gießerei-Modellbau. Als ich dann angefangen habe mit der Ausbildung, war es was komplett anderes. Ja. Das heißt, ich musste plötzlich negativ denken. Das heißt, für alle Komponenten, zum Beispiel Guss Bauteile, die das positiv sind, brauchst du eine Negativform, um sie dann im Sand abzuformen und dann und genau das, also das habe ich gelernt.
Aber das ist super lustig, weil ich habe, also die Roboter, die laufen hier rum und stehen hier rum und man kann irgendwie mit denen interagieren und die sehen schon alle auch irgendwie cool aus und ich, genau das ist immer mein Problem. Ich versuche immer so Startups zu verstehen und zu verstehen, was sind die einzelnen Schritte, die einen dahin geführt haben und ich kann schon verstehen, dass man irgendwie so Motoren zusammenbaut und dass irgendwie da ein kleiner Chip drin ist und ich könnte auch einen Raspberry hinbauen, der dann mit irgendwie Python irgendwie Sensoren, das aber wie sozusagen die genau diese Hüllen und Formen und so weiter bauen, das finde ich immer so, das macht dann nochmal so einen Unterschied zwischen Proof of Concept und richtig geilen Dings. Aber das ist ja interessant. Okay, das hast du gelernt.
Da komme ich her. Ne? So, tatsächlich kommt heute meine ganze Expertise aus dem Doing. Ja. Ich hab ja vorher schon 3 Unternehmen bauen dürfen. Mhm. Und damals, ich habe als Entwickler gestartet, ich wurde als Ingenieur eingestellt, ohne einer zu sein. Und das hat mich natürlich gewissermaßen auch unter Druck gesetzt, weil es war für mich ein Traum in Erfüllung. Ich konnte in der Schweiz verdammt gutes Geld verdienen und obwohl ich es eigentlich nicht verdient habe, weil ich nie gut in der Schule war. Ne? Und plötzlich hatte ich die Möglichkeit und die habe ich natürlich auch gegriffen, ne? Und habe mich dann reingefuchst, habe sehr viel über Software gelernt, habe mich einfach in dem Bereich komplett in der Breite, aber sehr fokussiert auf einen Robotikbereich weitergebildet, sozusagen selber weitergebildet und dann 7 Jahre habe ich dann 3 Unternehmen gebaut und da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt und heute glaube ich schon, tatsächlich sehr wenig Menschen auf der Welt, die, glaube ich, mehr wissen über Roboter wie ich. Also cool. Das behaupte ich jetzt einfach mal auch. Klingt arrogant, meine ich aber nicht so, sondern es geht halt einfach nur aus der Erfahrung.
Sieht von unten nur so
sehr
aus.
Sehr oft gefallen. Ne? Ja. So. Sehr viele Dinge mal falsch gemacht, um sie dann richtig tun zu können. Und ich glaube auch, dass es auch heute unsere Roboter unterscheidet, dass wir nicht den klassischen Weg, den man lernen kann, lernt sozusagen gegangen sind, sondern ich hab das aus der Expertise immer neue Produkte designt und so sind wir auch heute mit Neura Robotics natürlich auch an der Forefront.
Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie groß ihr seid. Ich glaube, irgendwie der eine Mitarbeiter sagte gestern, wir sind 500. Der andere sagt, nee, das war letzte Woche, jetzt sind wir 600. Ja. Also ihr wächst, glaube ich, relativ stark.
Ja, also genau, das Spannende ist, also wir sind eigentlich so natürlich gewachsen, sind wir 400. Mhm. So, das ist sozusagen der Kern der Neura. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen ein paar Unternehmen dazu gekauft. Und ich glaube, eins wurde jetzt publik, ein paar andere sind, glaube ich, noch nicht publik, aber da passiert gerade viel.
Welche sind nicht publik?
Und gut.
Manchmal klappt es.
Manchmal klappt es. Ich glaube, ein paar Sachen darf ich noch nicht. Okay. Auch wenn ich bin sehr offen, ne? Aber ein paar Sachen, glaube ich, da müssen wir noch, weil dann, und im Endeffekt, sind wir jetzt so 600 Leute. Also verdammt groß.
Das ist wahrscheinlich nicht alles aus dem Cashflow gewachsen, sondern ihr habt irgendwie Geld aufgenommen. Ich glaube, eine Runde mit ungefähr 120 Millionen.
Ja, das war die letzte Runde,
War die letzte Runde?
Also wir haben vorher mal 65 Mio geraced, das war die Serie A und jetzt habe ich die Serie B, haben wir sozusagen Ende letzten Jahres haben wir die geraced, haben genau 3,5 Wochen dafür gebraucht, das war schon ein ziemlicher Rekord.
Wahnsinn.
Für Deutschland, glaube ich, sehr, sehr unnatürlich, haben wir 120 Mio nochmal eingefahren mit ziemlich guten Investoren,
Und es könnte auch sein, dass ihr vielleicht dieses Jahr eine noch größere Runde macht?
Ja. Es kursieren sehr viele Gerüchte in die Richtung rum. Also ich denke, ein Unternehmen wie unseres mit dieser Grundvoraussetzung und auch mit der Basis, die wir jetzt geschaffen haben, die ziemlich stark ist, glaube ich. Also wir haben auch Umsätze, wir haben ein Orderbook von über 1 Milliarde und so weiter. Müssen wir, glaube ich, für größere Ziele ausrichten und das größere Ziel ist für mich, weltweit die Nummer 1 in der Robotik zu werden und den Bereich für uns komplett zu erobern, vor allem für Deutschland, aber auch für uns als Neura, als Unternehmer. Ne? Und wir haben das Potenzial, wir haben viele Investoren, die daran glauben, und deswegen glaube ich schon, der richtige, Raise wäre natürlich in Richtung 1 Milliarde zu machen, weil das.
Und wir reden jetzt nicht irgendwie von Pre- oder Post-Evaluation, wir reden wirklich von Geld, das ihr braucht, Geld, um das Wachstum zu.
Also ich glaube, sag mal, noch schneller. Ich glaube, es gibt zwei Wege, wie man es schaffen. Das eine ist, so wie wir es bis heute gemacht haben, wir versuchen immer sehr gut zu balancen, ne, so von wie viel, also wir machen ja auch ziemlich gute Umsätze, also und dementsprechend dieses Jahr peilen wir einen 3-stelligen Millionenbetrag, also als Umsatz an. Wir haben 1 Milliarde Orderbook. Ich glaube, wir sind schon in einer sehr guten Verfassung. Wir haben eine Basis. Und wenn man da jetzt mehr Geld drauf wirft und das Ganze schneller machen kann, das heißt, vielleicht Unternehmen dazu zu kaufen, gleichzeitig das Ganze nochmal ziemlich zu accelerate, weil die Herausforderung, die man hat, ist ja einmal, man bedient einen Markt und in dem sind wir super gut. Und jetzt muss man aber nochmal, sag mal, noch eine Schippe drauflegen und nur so gewinnt man. Ne? Das heißt, mit neuen Innovationen, die wirklich allen anderen sozusagen alt aussehen lassen. Und daran arbeiten wir. Und das ist natürlich sehr, ich sag mal, geldintensiv. Und gleichzeitig, wenn man es wirklich ernst meint, also wenn man es ernst meint, Millionen Roboter in den Markt zu tragen, Hardware, dann braucht man sehr viel Geld dafür. Das heißt, Produktionsstraßen zu bauen, die ganze Infrastruktur hinzustellen. Also das macht den Gewinner am Ende aus und daran arbeiten wir jetzt. Also darauf fokussieren wir uns gerade.
Ich habe teilweise, ich glaube nicht bei welcher Firma, ich weiß nicht genau, bei welcher Firma das war, aber ich irgendwie gesehen, dass sie gesagt haben, sie bauen Roboter, die sie dann irgendwie im Industrieeinsatz einsetzen. Aber dann haben sie irgendwie rausbekommen, in der Industrie passieren irgendwie nur dieselben 20 Abläufe. Und wenn man so richtig eine KI-Roboter bauen möchte, der auch viele andere Sachen kann und der immer besser wird, muss der raus aus der Fabrik und muss rein in den Haushalt, weil da laufen die unvorhersehbaren Sachen an, da laufen die Sachen an, die nie genau gleich sind, was einerseits eine große Herausforderung ist, aber andererseits auch genau die Daten wieder abwirft, die man braucht, um besser zu werden. Ich glaube, euer nächstes Modell, das ihr auch hier jetzt vorstellt, ist genau so ein Modell, das nicht in der Fabrik rumsteht, sondern das so ein Home Companion wird.
Genau.
Wie heißt der, was kann der?
Genau, also das Gerät, was wir heute hier vorgestellt haben, heißt MIPA, also My Intelligent Personal Assistant. alle Namen haben bei uns irgendeinen Sinn dahinter. Und es geht um ein zweiarmiges, also Smartphone mit zwei Armen auf Rollen. Ne, das heißt, die sind jetzt nicht humanoid, sondern wirklich auf Rollen. Und das Ziel darin ist eigentlich wieder eine Plattform zu haben, wo jeder sich draufschalten kann und jeder seine Apps drauf entwickeln kann und somit Funktionen entwickeln kann, um den Menschen natürlich auch im Haushalt sehr schnell Mehrwert zu bringen. Ein Beispiel dazu, zum Beispiel Küchenequipment-Hersteller, die mit uns kooperieren, die bauen dann Apps für Spülmaschinen ein- und auszuräumen, die anderen, wie man einen Kühlschrank interagiert und Komponenten aus dem Kühlschrank holt. Die anderen fokussieren sich sehr auf Swiping-Tools zum Beispiel, wie welches Tool ist dafür das Richtige, um wirklich Dinge zu wischen, weil dafür haben wir nichts. Heute gleichzeitig haben wir zum Beispiel Fensterreinigungsroboter, die bis heute keinen Sinn gemacht haben, weil sie seit neuen Richtlinien, glaube ich, nicht mehr betrieben werden dürfen, weil sie brennen können, wenn sie runterfallen, Lithium-Ionen-Batterien. Und somit hat man die jetzt mit dem Kabel. Wer wartet vor dem Fenster, bis es geputzt ist? Und dafür ist der Roboter da. Das heißt, es tut sich gerade alles ziemlich gut. Ich sag mal, so ein Ökosystem baut sich gerade darauf aus. Und was wir geschaffen haben, wir haben die Neuraverse-Plattform gebaut. Mhm. Eine Plattform, die mit all unseren Geräten spricht. Sei es, sag ich mal, eine Hardware für einen Bereich der Industrie, wie aber auch Haushalt. Warum machen wir das? Weil wir dort darin sozusagen ein Gehirn bauen, also eine Intelligenz, die überall Synergien sieht, weil so funktionieren wir Menschen auch. Das geht vor allem um Physical AI, also die physische künstliche Intelligenz. Und die ist dann so bei uns sozusagen so aufgeteilt, dass die Dinge erlernt und somit jeder dazu beitragen kann, indem man Microservices, also AI Microservices, hinzufügt. Anstatt ein Riesenmodell zu bauen, haben wir ein Modell und fügen nur noch kleine hinzu, um diesen Bereich um dieses Problem zu lösen. Und somit entwickelt es massiv weiter.
Ich prognostiziere, dass eins der Apps, die wahnsinnig gut funktionieren werden, eine Karaoke-App sein wird. Also ich kann mir, also irgendwie, immer wenn so neue Plattformen sind, ist irgendwie Musik, Wetter, sowas wird irgendwie immer schnell umgesetzt. Das heißt, theoretisch, ich könnte dann irgendwie so eine Karaoke bauen. Könnte ich damit dann auch irgendwann Geld verdienen und wenn jemand die installiert, irgendwie 2,49 Euro oder sowas?
Genau. Ah, witzig. Genau so ist das Prinzip. Ja. Also wir haben heute vor allem zum Beispiel so Spülmaschinen-Apps und die, also mit der, wenn man die richtige Spülmaschine kauft, dann braucht man, zahlt man nichts für. Dann ist die App kostenlos. Und wenn man die falsche kauft, dann kann man sie trotzdem benutzen, aber dann kostet sie halt was.
Und was könnte MIPA im Zusammenhang mit meiner Spülmaschine anrichten?
Also ein- und auszuräumen. Es geht da, und sie anzustellen. Also es geht wirklich um, und da wird natürlich jetzt auch, und das ist noch eine große Frage, die geklärt wird, glaube ich, jetzt über die Zeit, wenn man in einen Markt eintritt. Wie sieht denn überhaupt die richtige Spülmaschine aus für so ein Gerät? Ne?
Ja,
und
die handeln
wir jetzt Messer für Messer, Gabel für Gabel? Oder gehen wir hin und denken in Boxen? Und da gibt es natürlich jetzt Konzepte. Wir arbeiten mit Partnern, die haben alles in Boxenkonzepten umgewandelt, weil sie sagen, es reicht vollkommen aus, wenn die MIPA einen Tisch deckt und dann eine Box mit Messern hinlegt, anstatt das Messer da rauszuholen und dann mit dem Messer durch den Raum zu laufen.
Ja. Und das Zeitsparende ist irgendwie, dass es auf dem Griff verfügbar ist und nicht, dass man irgendwie...
Das muss angenommen werden. Mhm. Das heißt, die Menschen, also am Ende müssen wir es jetzt annehmen oder nicht, ne? Weil wie Straßen zum Beispiel, also ich rede oft von, also weil mich fragt auch immer, warum sollte ich jetzt meinen Haushalt umfunktionieren für dein Gerät, ne? Dann sage ich, brauchst du einmal nicht, musst du nicht. Aber wenn du es tust, dann ist sowas Ähnliches wie Straßen bauen, ja? Wir haben auch damals wahrscheinlich schon von fliegenden Autos geträumt, hätten wir einfach nur weiterhin nur von fliegenden Autos geträumt, dann wären wir heute noch nicht mobil, ne? Wir haben erstmal Straßen gebaut, die irgendwann vielleicht nicht mehr relevant sind. Und genau dort entwickelt sich das genauso auch mit dem Haushaltsroboter hin.
Ich bin viel auf Instagram unterwegs und da sehe ich dann immer auf einmal irgendwelche chinesischen Videos, die mit AI übersetzt sind, wo irgendwie drin steht, 6-Achsen-Roboter, $4,000 nach Hause geliefert, wie viel sollen wir liefern? Wenn du sowas siehst, macht dir das große Angst?
Überhaupt nicht, nein. Also grundsätzlich einfach nur Roboter. Ich glaube, andere Roboterhersteller macht es Angst, weil die sich über die Roboter identifizieren. Wir identifizieren uns nur über die Plattform. Also wir haben, also um es auch nochmal hier vielleicht nochmal gezielt zu sagen, wir aus den Top 10 Roboterherstellern sind 4 davon unsere Partner. Das heißt, die verkaufen neuere Produkte in den Markt als Powered by Neura. Ja, und wir stellen sie her. Und und dann muss ich da noch dazu sagen, ich war jetzt gerade vor kurzem, weil um das China-Thema kurz zu beantworten, ich war jetzt vor 2 Wochen in China und hab sozusagen in einer Woche 50 Lieferanten besucht. Mhm. Also Supply Chain der deutschen Automotive und vor allem Tesla. Mhm. Ich habe überall reinschauen dürfen. Das sind alles Multimilliardenkonzerne. Und warum? Weil ich mich natürlich derzeit sehr stark um die Supply Chain für unsere Roboter kümmere und schaue, wo produzieren wir welchen Part. Und natürlich ist mein Ziel Deutschland, aber wenn es nicht geht, dann halt nicht. Ne? So. Und dann, ich habe zum Beispiel für Optimus die ganze Supply Chain abgeklappert, habe sie angeschaut, was können die nicht.
Optimus ist der Tesla.
Genau, richtig. Roboter. Und die sind ja veröffentlicht über Morgan Stanley, dann kann man die auch direkt besuchen. Und mir ist eins aufgefallen. Also in den Fertigungen von den wirklich ernstzunehmenden, wichtigsten Supplier-Netzwerk der Automotive, wie auch der zukünftigen Robotik, gab es nicht einen chinesischen Roboter. Es gab nicht eine chinesische Maschine drin, sondern es waren alles deutsche oder europäische, wie ABBs und KUKA ist mittlerweile auch chinesisch, aber im Endeffekt sind sie nach wie vor ein deutsches Produkt. Ne? Und das hat mich extrem motiviert wieder, weil ich dann gesagt habe, verdammt, das wissen unsere Deutschen gar nicht. Die wissen gar nicht, weil die sehen nur, dass gerade der Markt einbricht und denken halt und geben alle auf. Nein, der Markt ist verdammt nochmal gesättigt. Wir haben die ganze, durch die E-Mobilität massiv natürlich Investments gehabt und das hat man in den letzten Jahren gesehen. Es ging massiv hoch in der Maschinenbaubranche und so weiter. Und jetzt gibt's halt einen kurzen Loch. Warum? Wir haben es gesättigt, aber wir dürfen nicht aufgeben, weil die Frage, die ich denen gestellt war, hey, warum stellt ihr auf deutschen Maschinen? Da gibt es auch viel günstigere, war immer ganz ein We would not exist, hat er gesagt. Also wir würden nicht existieren, hätten wir auf eine andere Maschine wie deutsche gesetzt. Die sind einfach, auf die kann man sich verlassen. Also es ist nachhaltig. Alles, was aus Deutschland kommt, hat man investiert und es funktioniert. Und gleichzeitig hat er gesagt, das ist auch das ganz Spannende gewesen, es gibt auch Vorgaben von den großen amerikanischen und Automotive-Konzernen und so weiter, ausschließlich auf deutschen Maschinen gefertigt. Und das hat mich schon wieder sehr motiviert, weil jeder von denen wahrscheinlich durch eine gewisse Pain gegangen ist und irgendwann mal gesagt hat, nö, jetzt entscheide ich mich für eine deutsche Maschine und die ist die Lösung. Und genau dort möchte ich natürlich auch für die Robotik genauso so ein Branding aufbauen.
In deinem Wachstumsprozess wirst du wahrscheinlich den ganzen Tag, ja, von mir wirst du gefragt, wie funktioniert ihr, aber von euren Investoren wirst du wahrscheinlich irgendwie teilweise härtere Fragen oder die sind wahrscheinlich kritischer. Was sind jetzt so für diese nächsten großen Runden? Ist das ein anderes Raisen als für die ersten Runden oder sagst du witzig, größere Tickets, aber im Grunde die gleichen Fragen?
Nee, das hat sich schon sehr stark verändert. Also ich glaube, vor allem auch die Art, wie wir jetzt raisen, also auch gerade auch jetzt in der nächsten Runde, wird sich komplett verändern, hat sich verändert. Aus einem Grund, bis heute haben wir komplett auf Basis, also Basis, Stabilität und so weiter geraced, ne? So, wenn man durch unsere Zahlen gegangen ist, zum Beispiel unsere Financial Models oder sowas, da habe ich keine einzige visionäre Zahl drin gehabt. Es war alles basierend auf Orderbook. Das heißt, da schaut man rein, da steht da 1 Milliarde Orderbook und deshalb funktioniert es natürlich auch. Da jeder, der sich damit auskennt, versteht, verdammt, das Produkt ist gut, es ist angekommen. Und dann gibt es natürlich, und jetzt, also wenn ich jetzt in dieser Größenordnung natürlich raisen möchte, gleichzeitig wenn ich gewinnen möchte, welchen Markt ziele ich denn an? Den der Humanoiden, den der Haushaltsrobotik. Und da geht es natürlich auch darum, Zahlen drin zu haben. Also ich geb mal eine einfache Zahl. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder, ich habe mehrere große Partnerschaften im Bereich Haushaltsrobotik. Jetzt habe ich nochmal einen anderen mit ins Boot geholt. Also wir sind da gerade im finalen Bereich dran. Also ich kann deshalb noch nicht veröffentlichen. Aber der hat mir jetzt zum Beispiel einfach nur, okay, wenn wir das jetzt gerade angehen, dann ist deren einzige Frage ist, wie viel kriegst du hergestellt? Bis wann? Nächstes Jahr. Wann? Mitte nächstes Jahr spätestens. Dann sagen, kriegst du 150.000 Stück hergestellt. Wird schon noch eine Herausforderung, aber natürlich, wenn du die bestellst, dann mache ich alles dafür, diese hinzubekommen. Und dann, was steht dann für einen Betrag dann in meinem Umsatz für nächstes Jahr? Dann stehen da 3,5 Milliarden drin. Aber das kann ich nicht einfach so reinschreiben, dafür brauche ich eine Basis. Ne? Ein amerikanischer Race funktioniert genau so. Er schreibt Zahlen rein. Auch basierend auf LOIs, basierend auf einer Vision, auf irgendwelchen Statistiken. Und wir müssen uns natürlich dort irgendwo in der Mitte bewegen. Wir müssen einmal eine Vision aufzeigen können, ohne fixe Bestellungen zu haben. Gleichzeitig aber auch, sag ich mal, zeigen, dass wir es auch hinbekommen und dass wir eine Basis haben, die echt ist. Also so oder so sind wir ein sehr, glaube ich, ein hochbewertetes Unternehmen. Wären wir woanders, wären wir in der USA, wären wir wahrscheinlich deutlich höher bewertet. Aber es geht uns gar nicht um die Bewertung, sondern aber jetzt in der neuen Runde natürlich über eine größere, diese Größenordnung von Investments müssen wir natürlich auch dort natürlich auf eine schöne Bewertung kommen.
Es wäre ja schon wahrscheinlich auch irgendwie für den ganzen Spirit des Landes und für die gesamte Wirtschaft irgendwie wahnsinnig gut, wenn ihr wirklich so erfolgreich werdet, wie ihr das vielleicht irgendwie gerne sein würdet. Hast du das Gefühl, dass du supported wirst? Also hast du das Gefühl, Deutschland steht hinter dir? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, wenn ich jetzt GmbH streiche und eine Ink draus mache und irgendwie nach Delaware ziehe, habe ich 17 Probleme weniger und könnte mich viel besser auf die anderen Sachen konzentrieren?
Also ich hatte ja solche Situationen und ich habe mich schon immer sehr stark zu Deutschland bekannt. Ich habe mich nie, ich hab auch nie in Zweifel daran gelassen. Also wir standen schon in Situationen, wo wir wirklich kurz vorm sozusagen Abnippel waren, weil es da Herausforderungen gab mit Geldtransfer und so weiter. Das war eine längere Geschichte, die ich auch schon veröffentlicht. Und da habe ich dann auch, also ich stand auf den Bühnen, werde als Held gefeiert und gleichzeitig muss ich im Hintergedanken habe ich, verdammt, wie löse ich das, wie schaffe ich das, ne? Und in dieser Zeit habe ich es ein paar Mal gesagt, da bin ich ein paar Mal auf der Bühne gesehen, habe es One Side Love genannt. Also die einseitige Liebe. Ich liebe meinen Staat und würde alles dafür geben, aber der Staat dementsprechend liebt einen nicht zurück und das heißt, er kann nicht, in meiner herausfordernden Zeiten kann er nicht helfen. Hat aber was gebracht. Also damals hat mich dann wirklich auch die Ministerin angerufen. Wir sind wirklich dann vorwärts gekommen. Die konnten mir nicht irgendwie so ein beihilferechtliches Zeug und so weiter. Die konnten mir nicht wirklich direkt helfen. Aber die konnten was ausstrahlen. Die konnten sagen, David, wenn du einen Teil davon auftreibst, können wir dazugeben oder wir können und so weiter. Und das hat uns gerettet damals. Also das hat uns, hat den Investoren Vertrauen gegeben. Wir haben es nicht gebraucht. Also, aber es hat uns echt weitergebracht. Und dementsprechend, aber auch wenn das nicht passiert wäre, bin ich, glaube ich, in dieser Richtung immer der sagt, nö, ich glaube, dass es nicht nur entscheidend ist, die richtige Technologie zu haben. Also ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, nur die richtigen Leute an der Seite zu haben, sondern es geht auch darum, wo bin ich, zu welchem Zeitpunkt und wie dunkel ist in diesem Land, weil im Endeffekt auch in der Dunkelheit strahlen auch die kleinsten Lichter ein bisschen heller. Und im Endeffekt gibt es uns genau diesen Push, den wir brauchen, eigentlich auch darauf rauszukommen. Und also ich glaube, dass es für uns relevant und wichtig ist, aus Deutschland heraus den größten, Robotics-Giant der Welt zu bauen. Und ich glaube auch, dass es funktionieren wird. Ich habe es damals schon gesagt, damals war es witzig, weil die Leute gesagt haben, auf welcher Grundlage. Und heute, glaube ich, finden es Leute nicht mehr witzig. Und ich bin überzeugt davon, dass die Roboterhersteller der Welt wissen, von was ich spreche und warum ich so confident bin und weitermache mit dem, was ich tue, weil ich werde bestätigt, durchgehend weiter und weiter bestätigt. Damals wusste keiner was von kognitiven Robotern. Es war kein Hype wie heute. Damals waren wir die Ersten auf der Welt und wir haben es vorangetrieben und wir haben nicht geschlafen. Wir haben hart gearbeitet, jeden Tag, arbeiten weiter hart. Geben nicht auf und sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Und ich glaube auch, dass es unserem Land voranbringen wird und uns selber.
Gab es Momente, in denen du überlegt hast, dass du vielleicht in die Defense oder Dual-Use Robotik gehst?
Niemals, nein. Also ich bin grundsätzlich, dazu versuchen mich gerade sehr viele Menschen zu überreden. Ne? Also ob es aus dem politischen Bereich sind oder wo auch immer, wir sind so das, der Hoffnungsträger der humanoiden Robotik, die natürlich sehr geeignet ist für auch Dual-Use. Ne? Und hier sage ich immer ganz klar ab. Also und ich rate auch jedem anderen diesen Bereich eigentlich, also im Endeffekt sich auf Tech zu konzentrieren und das Ganze voranzubringen. Warum? Weil ich glaube, ich bin fest überzeugt davon, dass Waffen uns nicht von niemand retten werden. Einmal, wir fangen jetzt gerade an, uns irgendwie zu bewaffnen mit sehr wenig Geld und in einer schlechten Wirtschaftslage. Die anderen machen das schon seit Jahrhunderten. Ne? Das Zweite ist, sobald Deutschland sich stark fühlt, macht es manchmal falsche Entscheidungen. Und das andere, mal wirklich auf die Stärke Deutschlands zu fokussieren, zu sagen, was hat uns diesen Frieden geschaffen, den Wohlstand geschaffen? Das waren nie Waffen, nie. Also und das waren immer technologischen Fortschritt. Und der hat uns relevant gemacht. Die Welt muss uns als relevant ansehen und dementsprechend bin ich voll dafür. Und dann gibt es noch ein ganz einfach technisches und ich sag mal, mich als Unternehmer zu fragen, wenn ich als Unternehmer denke, sage ich, würde ich es trotzdem nicht tun, bloß weil ich jetzt damit einen tollen Umsatz verbuchen könnte, sehr schnell, sehr einfach, mit schlechten Technologien vielleicht sogar, nicht fertiggestellte, bloß weil wir so stark in der Not sind, glaube ich aber, dass es eine falsche Entscheidung ist, weil die Robotik ist der größte Zukunftsmarkt der Welt. Sind wir einmal als Dual-Use bekannt, werde ich das Gerät nicht in jeden Haushalt der Welt bekommen und das ist mir wichtig. Ich will in jeden Haushalt der Welt, egal wo auf der Welt, überall wo ich hin darf, wird ein Roboter von uns im Haushalt sein und dafür arbeiten wir.
Was sagst du Menschen, die sagen, David, du wirst Millionen von Menschen arbeitslos machen mit deinem Produkt?
Ich glaube auch, das ist wie mit dem Traktor, wie mit dem Internet. Also man befürchtet schon immer, dass man Menschen arbeitslos machen wird. Ich glaube aber, dass eher eine Transformation der Menschen stattfinden wird, selbstbestimmter zu leben. Ich sag mal, vielleicht auch wirklich einige dieser Probleme zu beseitigen zu können, die es ja schon mal gibt. Also natürlich werden Leute, Es werden weniger Menschen in der Produktion und so weiter gebraucht in der Zukunft. Aber wenn wir jetzt wirklich nur die Zahlen anschauen, jetzt sagen wir mal Zahlen, 2030 sind es glaube ich 16 Millionen oder sowas, habe ich jetzt vor kurzem gesehen, in Europa 16 Millionen Menschen weniger, die arbeitstätig sind. Und die sind meistens nicht irgendwo im Office oder sowas, vor allem nicht die Generation. Das heißt, wenn wir 16 Millionen einfach nur bis 2030 so viel Roboter bauen, kann ich gar nicht bauen. Also und unser Ziel ist 5 Millionen zu bauen bis 2030 und das sieht schon jeder als unrealistisch und hart an, was auch immer, sage ich, wir werden es aber machen, weil ich es mir vorgenommen habe, aber im Endeffekt 16 Millionen ist eigentlich die Zahl, die wir brauchen und dementsprechend tun wir erstmal nur entgegenwirken, das Problem entgegenwirken und wir werden es nicht beseitigt bekommen in dieser Zeit. Dementsprechend mache ich mir da sehr wenig Sorgen. Weil ich glaube, wir haben genügend Zeit, dass Menschen sich überlegen können, was sie als nächstes tun, gleichzeitig mit dieser Transformation, sage ich mal, wirklich sich selbst verwirklichen. Und wenn man dann auch den Bereich der Haushaltsrobotik nimmt, dann wird es ein ganz neues Thema. Wir haben das erste Mal die Rolle im Haushalt definiert. Das erste Mal haben wir einen Verantwortlichen für einen Haushalt. Es gibt es werden unendlich viele Ehen gerettet. Wir haben bis heute haben wir das Thema nicht geklärt. Mhm. Wer ist dafür zuständig? Ne? So, das sind irgendwie wir beide, ne? So, also meine Frau und ich sind heute zuständig. Mhm. Tatsächlich bin ich aber kaum daheim, also macht am Ende alles meine Frau und jetzt könnte sie sich schlecht fühlen und sagen, hey, du bist ja ziemlich, das mache ich ja alles selber. Jetzt haben wir eine Nanny und wir haben eine Haushälterin mittlerweile, aber im Endeffekt, das sind Dinge, das sind purer Luxus und ich glaube aber, dass in Zukunft jeder da ein Recht drauf haben wird.
Wenn ich mir so ein MIPA bestelle, ja, für zu Hause, was kostet mich da?
10.000.
Das nicht, also ich hätte jetzt mit mehr gedacht. Wird es auch so Modelle geben, dass der mich nur 499 kostet oder dann 81 ja, Euro im Monat? Und
genau, ist wie beim Smartphone. Mhm. Also im Ende kann man es subscriben, ne? Also das heißt, man kann sich Leasing-Modelle wird es geben und so weiter. Man kann sich für 250 Euro im Monat so ein Teil kaufen. Ne? So, und man hat wirklich eine also vollumfängliche Care zu Hause. Und dementsprechend ist also 10.000 Euro hört sich viel an, ist aber im Vergleich zum E-Bike, sag ich mal, eigentlich, also man kann sich dafür ein teures, gutes E-Bike holen oder man kauft sich so ein Gerät, was wirklich viele Probleme beseitigt und dafür sorgt, dass ich mit meiner ganzen Familie E-Bike fahren kann. Aber im Endeffekt wird da jetzt einiges passieren in die Richtung und ich glaube, auch kostentechnisch brauchen Sie sich da keine Sorgen machen. Das Ganze mit Stückzahlen fällt der Preis auch extrem.
Ja. Was sind so spannende Anekdoten aus eurem Tagesablauf, die ollen, doofen Journalisten dich nie fragen, aber du sagst, das wäre mal eine gute Story, da möchte ich, das zeigt auch nochmal, wie das eigentlich ist, so ein Roboter-Startup irgendwie zu machen.
Eine Anekdote. Also ich bin jetzt gerade am Überlegen.
Vielleicht irgendwas, dass kein Mensch weiß, wie viele Stunden QA da reingehen oder dass kein Mensch weiß, wie viel Zeilen Code reingehen oder dass irgendwie ein typisches Agendapunkt von so einem Meeting, Troubleshoot-Meeting, wo du sagst, das ist, hätte nie gedacht, dass irgendwie ein 2 Zentimeter zu kurzes Kabel uns jetzt irgendwie 3 Monate zurückwirft oder sowas.
Wow. Also in der Robotik,
ja,
grundsätzlich gibt es ein Thema, was ich glaube ich mehr hasse wie alles andere, das sind die Verkabelung. Also deswegen arbeite ich sehr, sehr stark daran, keine Verkabelung mehr zu haben, vor allem nicht in der Kommunikation. Mhm. Also ich hatte mal so ein, wir testen die ja extrem Bedingungen und so weiter, weil die Dinge müssen ja 24/7 mhm, laufen, vor allem Industrial Robots, ne? Und da hatte ich mal so ein Thema, da kam einer aus dem Testing zu mir und sagte, hey, scheiße, der Roboter ist ausgefallen. Aber keine Sorge, es war nur das Kabel.
Und du so, oh.
Ich habe dann gesagt, ja, hey, verdammt, meld dir Insolvenz an. Ne? Ja. Wir haben ein Problem. Mhm. Wenn wir jetzt rausfinden, dass wir ein Kabelproblem mhm, haben, dann kannst du das Ding einstampfen, weil mhm, bis wir das getestet haben, dass es nicht mehr der Fall ist, mhm, brauchen wir fast wieder 2 Jahre. Weil nur weil du durch die Lifetimes wirklich Lifetime hinbekommst, überhaupt so eine Garantie aussprechen zu können. Also es sind so ein paar solche Themen. Das ist mal eins der großen Themen. Dann ansonsten ist natürlich derzeit halt sehr stark die ganze Connectivity, ne? So wie kriege ich so viel Daten wie möglich, also die Daten, also Bandbreite der Daten, ne? So,
wird viel sozusagen auf dem Gerät gerechnet oder seid ihr schon auch abhängig davon von Edge Computing oder von Cloud Computing?
Beides. Also ich glaube, das ist ja auch der Unterschied von uns zu allen anderen. Wir haben so ein, unsere KI ist eine Architektur auf 3 Layern. Also 3 Layern, aber in die Physik. Ja, das heißt, wir haben einmal den Microchip, wo wir wirklich diese schnellen Berechnungen stattfinden, so eine Art
wie Nervensystem. Wie viel Entfernung und wie hell, dunkel, warm,
genau,
kalt.
Genau, dann da gibt es so kleine Informationen, Lane Control zum Beispiel beim Auto. Ne? So machen wir es auch. Also Objekt, also vielleicht Call Word beim Reden oder die Objekterkennung, wenn es wirklich für etwas sehr sicherheitsspezifisch, was auch immer. Solche Dinge, also Skeleton Tracking kann man damit machen und so weiter. Dann, das läuft um Layer 1. Also super limitiert, aber sehr schnell. 5 Millisekunden höchstens. Dann gibt es den Layer 2, das ist das Model Zoo. Und Model Zoo ist eigentlich der entscheidende Part. Das ist Gehirn, so wie unser Gehirn. Und das Tolle an dem Model Zoo ist, dass wir die Architektur so gebaut haben, dass die durchgehend mit der Level 3 kommuniziert und somit das Modell jedes Mal neu zusammenstellt. Das heißt, nach Situation. Ich laufe jetzt irgendwo rein, ist eine Küche. Also lade ich mir nur die Modelle für die Küche runter. Steht da drin eine CNC-Maschine, dann erlaube ich diesem Gerät 2 Sekunden nachzudenken und sich die neuen Modelle runterzuladen. Also und so haben wir es dann aufgebaut, das auf 3 Layer. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass die Delays gecovert sind. Mhm. Und so hat es der Mensch hinbekommen. Das heißt, wenn wir aufwachsen als Kind, dann lernen wir eigentlich, dass unser Gehirn ja verzogen, also 200 Millisekunden zu spät ist. Das heißt, wenn wir ein dünnes Glas nehmen würden und es rein mit dem Gehirn nehmen würden, würden wir es zerdrücken. Ja. Tun wir aber nicht, weil wir sozusagen gewissen Compute in die Hand gesteckt haben und dann diesen Memory Effect in einem Muskel- und Nervensystem haben. Ne? Und genau so ist auch unsere KI gebaut. Also die erstreckt sich über 3 Level und gleichzeitig wechseln die Modelle aus. Und gleichzeitig auch für die Plattform sehr wichtig, jeder, der mit uns partnert, kann neue Modelle hinzufügen. Aber es sind wirklich kleine Modelle, also kleine Funktionen. Und das Tolle ist, dass unsere KI, die LLMs darüber, eigentlich dann lernen einmal, wie erstelle ich solche Modelle. Und zweitens lernen sie, wie füge ich die zusammen, um eine Funktion zu erstellen. Und somit reden wir hier auch von einer Gen AI, die sich in der Zukunft sozusagen komplett selber weiterentwickelt und somit nur noch intelligenter wird.
Ja. Wahnsinnig faszinierend. Was steht dieses Jahr noch an als Highlights, wo du sagst, das muss hoffentlich gut gehen oder da bin ich sogar als mit dem Track Record habe ich sogar noch ein bisschen Aufregung in mir?
Also die Highlights in diesem Jahr sind definitiv der 24. Juni. Da sind wir auf der Automatica in München und also dazu ist auch jeder eingeladen, weil das ist unsere Show. Da zeigen wir, was wir wirklich geschaffen haben. Also das heißt, ich bin ja meistens, also darf nicht über alles reden und so weiter, aber dort zeigen wir wirklich den größten Fortschritt in der Robotik, den wir gemacht haben. Wir zeigen humanoide Roboter, wir zeigen die Haushaltsroboter, aber dann in allen Funktionen, plus die Neuroverse-Plattform. Das heißt, wir zeigen, wie der digitale Zwilling, wie leichter zu erstellen ist und wie leicht wir vor allem mit diesen Robotern, die hören, sehen, fühlen können, den Regelkreis geschlossen bekommen. Das heißt, alle Funktionen sehr einfach zu erlernen und so weiter. Also das zeigen wir auf der Automatica 24.
Du machst jetzt so einen sehr positiven, fairen, moralisch gegroundeten Eindruck. Ja? Trotzdem möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass wir einen eurer Wettbewerber können wir sozusagen einfach weghegeln. Ja? Also ob Optimus oder Figure One oder was es auch immer noch so gibt. Welchen würdest du sagen, also wenn es den nicht gäbe, dann könnte ich eine Stunde besser nachts schlafen?
Ja, also grundsätzlich würde ich die Schwächsten entfernen, weil die eigentlich, die mich nur aufregen, weil sie Zeug erzählen, was nicht stimmt und alle glauben es, weil sie keine Ahnung haben. Also die Guten wie Optimus und es gibt auch ein paar andere, wie vor allem, also Unitree entwickelt sich massiv, Edgyboard und so weiter. Also die würde ich gerne da halten, weil die sind ja unser Benchmark. Ne? So, und dementsprechend bin ich da grundsätzlich, glaube ich, sehr auf Fairplay und ich glaube, ich wache nur deswegen jeden Morgen auf, weil ich sage, ich bin nah dran, die alle, alle zu erreichen. Und ich glaube halt genauso auch in der KI. Also wir haben gesehen, was DeepSeek gemacht hat. Ein kleines Unternehmen mit sehr wenig Investment geht hin und haut eine Riesenkerbe in die ganze, man hat es ja an einem Börse gesehen, ne, so die ganzen Nvidias und so weiter. Und das hat mich fasziniert, weil es mich eigentlich wieder bestärkt hat und beflügelt hat, eins zu tun. Also, was hat denn genau DeepSeek besser gemacht? Die sind effizienter. Und wer ist dafür bekannt, effizienter wie alle anderen auf dieser Erde zu sein? Das sind die Deutschen.
Und in Deutschland, welches Bundesland besonders?
Genau, in Baden-Württemberg. Ne? Ja. Also, und deswegen sage ich auch immer wieder, hey, das ist unsere Zeit. Ja. Es geht um Effizienz. Wir können das Bluten stoppen, was die KI heute hat. Und jeder sagt ja, man braucht nicht mehr keine KI mehr bauen. Das heißt, ja, man braucht keine auf Social Media trainierten Daten mehr. Ja. Also, das können die anderen noch, kaufen doch die Modelle ein. Aber was wir können, ist verdammt effiziente Dinge tun. Und da geht es vor allem um physikalische KIs. Und da sind wir einmal in der Hoheit von all den Daten, weil wir die größten Maschinenhersteller sind und die ganzen Autohersteller, was auch immer, die sind nun mal im Besitz dieser Daten. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Ideen, Dinge effizienter zu machen und besser zu machen, weil wir grundsätzlich, also vor allem die Schwaben natürlich, wir wollen sparen, wir wollen weniger Strom dafür gebrauchen und so weiter. Und da kommen ja unsere Ideen her. Und dementsprechend dementsprechend ist es jetzt ein Riesenasset wieder. Und deshalb glaube ich sehr stark daran, wenn wir jetzt beginnen, also auch Sesh beginnen. Also natürlich sind wir schon eine Weile dabei, aber ich glaube auch für die Neuen, die noch beginnen wollen, fokussiert euch auf Physical AI und fokussiert euch darum, die Modelle zu verändern, zu verbessern und diesen Bereich für uns zu gewinnen, weil ich glaube, der wird der größte der Welt sein.
Wahnsinn. Letzte Frage noch. Ja. Ich habe mal gelesen, es gibt so eine Trainingsumgebung, ich glaube Newton heißt die, ist die von Nvidia? Ich weiß es gar nicht. Wo man dann irgendwie zeitbeschleunigt Sachen trainieren kann und dann kann so ein Roboter in einer Nacht das lernen, was er normalerweise in einem ganzen Jahr im Labor lernen würde. Sind das auch so Trainingssachen, die ihr einsetzt oder sagt ihr, oh, es ist für das, was wir machen, noch nicht so komplett uns nach vorne bringt?
Also einmal, unsere Plattform zu trainieren, da haben wir sehr viele Wege. Also wir haben natürlich eine Partnerschaft auch mit Nvidia zum Beispiel, mit IsaacSim und so weiter. Das sind genau solche Tools, die es beschleunigen, die uns auch massiv weiterbringen, also muss ich schon sagen. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch vielen eigenen Tools, weil wir natürlich neue Wege finden, wie kriegen wir dem Roboter Dinge nochmal schneller beigebracht. Und also ich glaube, wir machen einen hybriden Ansatz und deswegen haben wir auch damals die Partnerschaft mit Nvidia verkündet und wir haben nicht verkündet, dass wir jetzt einfach nur auf der Plattform bauen, sondern wir sagen, hey, wir connecten unsere Plattformen, Neuraverse und Omniverse und nutzen eigentlich, also unsere Dinge, was man bei uns baut, trainiert, kann dort verwendet werden, gleichzeitig auch andersrum und dementsprechend beflügelt es beide Unternehmen und wir sind nicht im Wettbewerb, sondern bei uns sind sehr viele Nvidia-Komponenten verbaut und somit haben wir alle einen Vorteil. Also dementsprechend kann ich das, also wir arbeiten sehr stark daran, sehr auch autark zu sein und aber gleichzeitig natürlich alles, was schon gibt, sollte genutzt werden, um einfach vorwärts zu kommen und das tun wir auch.
David, danke, das war ziemlich beeindruckend. Ich hatte nicht mitbekommen, dass da so ein spannendes Unternehmen hier im eigenen Land wächst. Wenn dir irgendwas einfällt, was wir hier tun können für dich, dann sag Bescheid. Ansonsten ganz, ganz viel Erfolg und eine wahnsinnig erfolgreiche nächste Zeit.
Dankeschön. Ich bedanke mich und ganz kurz zu diesem Doing, wenn du mir schon was anbietest. Ich meine, es geht tatsächlich um den Netzausbau. Und es geht natürlich darum, also Connectivity ist das Stichpunkt Nummer eins in diesem Bereich der Robotik und künstliche Intelligenz, vor allem wenn es um Physical AI geht. Und dort haben wir natürlich derzeit noch die stärksten Schwachstellen. Also wir arbeiten sehr stark daran. Wir haben eigene Interfaces entwickelt, wie also NeuraSync und so weiter. Aber ich glaube, dass wir dort gewissermaßen limitiert sind, auch durch die Umgebung und durch die Infrastrukturen.
Und da würde gutes 5G an jedem Quadratzentimeter da wäre super.
Da werde auch ich jetzt so ein paar Mal in der Politik was sagen, dass ihr natürlich dort auch schneller anzukommt. Ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass da was getan werden muss, weil sonst, also ich finde es witzig, also egal wo meine Kollegen auf der Welt sind, wenn wir telefonieren und ich in Deutschland bin und irgendwie mal Empfang ausfällt, dann wird keiner sagen, oh sorry, vielleicht liegt es an mir. Die werden sagen, okay, verdammt, David, du bist in Deutschland. Ja. und das ist doch peinlich. Ja. Das ist so ein fortschrittliches Land. Und ich glaube, da müssen wir was tun, weil es wird entscheidend sein. Man sieht es auch hier, die Roboter sind von der Kommunikation abhängig und es ist auch und so,
Werde ich ausrichten und ich hoffe, irgendwie die richtigen Leute hören natürlich auch mal zu, aber ich werde es nochmal nach oben weitergeben. Vielen Dank, viel Erfolg und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ganz liebe digitale Grüße nach Hause. Kommt gut durch die Woche von
David
und von Christoph. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Dankeschön.